Hi, my name's Darren Roy. I'm an assistant to Dr. Keith Jenkins in Servants of the Lord Ministries.
Hallo, mein Name ist Darren Roy. Ich bin der Assistent von Dr. Keith Jenkins bei Servants of the Lord Ministries. Und in dieser Woche möchte ich dich und alle anderen herausfordern, zu prüfen, ob du die Zeichen und Früchte von jemandem zeigst, der im Glauben ist. Es ist immer gut, uns selbst zu prüfen, uns zu testen und genau hinzuschauen, um zu sehen, ob wir mit Gott im Reinen sind und die richtigen Schritte auf dem Weg mit Jesus machen. Ich beginne also mit 2. Korinther, Kapitel 13. Ich lese die Verse 1 bis 6. Paulus schreibt: Dies ist das dritte Mal, dass ich zu euch komme. Durch Zweier und Dreier Zeugen Mund soll jede Sache bestätigt werden. Ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus, wie bei meiner zweiten Anwesenheit. So schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme, weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet, der euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Hier haben die Korinther dem Apostel Paulus das Leben schwer gemacht. Manchmal werfen sie ihm vor, zu weich zu sein, ein anderes Mal werfen sie ihm vor, zu hart zu sein, aber er sagt ihnen, dass sie nicht ihn prüfen sollen, um herauszufinden, ob er echt ist oder nicht, sondern sagt ihnen: Ich hoffe, ihr wisst, dass wir echt sind, dass wir mit Gott gehen und dass wir apostolische Autorität haben. Aber prüft euch selbst, anstatt uns zu prüfen, da wir nicht auf dem Prüfstand stehen. Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben seid, ob ihr die Früchte des Glaubens habt, um zu sehen, ob ihr Fortschritte macht, so wie es sein sollte. Also drehte der Apostel Paulus die Sache um. Er sagte: Schaut euch nicht auf mich, schaut auf euch selbst. Wir haben nicht genug Zeit, um uns damit zu beschäftigen, andere Menschen anzuschauen, sie zu verurteilen und solche Dinge zu sagen. Wir sehen, dass der Apostel Paulus in den nächsten Versen, wenn du eine King James Bibel hast, sagt, dass Paulus die Sanftmut bevorzugt. Natürlich bevorzugt er Sanftmut. Der Diener des Herrn muss sanft sein. Der Apostel Paulus bevorzugte Sanftmut. Aber hart und stark zu sein, war auch eine Option, genau das wollte er damit sagen. Wenn ich wiederkomme, werde ich die, die nicht Buße getan und gesündigt haben, nicht verschonen. Er bevorzugt einen anderen Weg. Er zieht es vor, dass sie sich selbst und ihr Leben in Ordnung bringen, und dann kann er sanft zu ihnen sein. Manchmal schaust du vielleicht auf eine bestimmte Person in deinem Leben oder einen bestimmten Prediger und findest, dass sie ein bisschen hart sind. Vielleicht hängt das von dir ab und davon, ob du dich zuerst selbst geprüft hast, um zu sehen, wie es dir geht, ob du im Glauben bist. Es ist eine Sache, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber jeder von uns trägt die Verantwortung dafür, dass wir das tun, was wir tun sollten. Amen. Es stimmt zwar, dass Sanftmut die Norm ist, dass der Diener des Herrn sanft sein muss. Es stimmt, dass wir so leben und Menschen korrigieren sollten, aber der Apostel Paulus sagt dir, dass er hart sein kann, auch wenn er es nicht bevorzugt. Amen. Um uns selbst zu prüfen, ob wir im Glauben sind, werden wir den ersten Brief des Johannes durchgehen. Wir werden ihn durchlesen und uns einige Zeichen und Beweise ansehen, die jemand hat, wenn er im Glauben ist. Und jeder von uns kann dann sein eigenes Leben betrachten und sich selbst betrachten, in den Spiegel schauen und sehen, ob wir diese Dinge haben und ob wir diese Dinge tun. Denn Johannes macht sehr deutlich, wie das christliche Leben aussehen sollte. Und ich möchte dort nur einige Dinge durchgehen, um zu beschreiben, wie dein Leben aussehen sollte, wenn du wirklich mit Jesus gehst. Amen. Lasst uns also im 1. Johannesbrief ab Vers 1 lesen. Er schreibt: Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Zunächst einmal sind die Dinge, die weitergegeben werden sollen, die Dinge, die Johannes hier weitergibt, Dinge, die er geschmeckt und gehandhabt hat, Dinge, die er gesehen hat, Dinge, die er sich angeschaut hat, Dinge, die er erfahren hat. Es gibt keine Theorien, er gibt keine Theorien weiter, er gibt keine guten Ideen weiter, er gibt Dinge weiter, die er wirklich erlebt hat, mit denen er wirklich umgegangen ist. Der Auftrag von Servants of the Lord Ministries ist es, Dinge weiterzugeben, die man geschmeckt hat, mit denen man umgegangen ist, die man ausprobiert hat, die man erforscht hat, mit denen man Erfahrungen gemacht hat. Dinge, die funktionieren, nicht nur Theorien, sondern Dinge, die geprüft wurden, Dinge, die wirklich funktionieren. Es gibt so viele Theorien und Ideen, aber jeder von uns sollte nur das weitergeben, was sich bei uns bewährt hat, was wir in unserem eigenen Leben angewandt haben, bevor wir es an andere Menschen weitergeben. Und wir stellen sicher, dass es geprüft ist. Was wir aus den Büchern von Joseph Hedgecock und seinen Quellen wissen, ist, dass diese Dinge unter allen möglichen Bedingungen getestet wurden und seine Beziehung zu Gott festblieb. Und er hat diese Schlüssel in diesen Büchern weitergegeben, um den Menschen zu helfen, damit wir nicht so lange brauchen, um zu Gott zu gelangen, wie es bei ihm dauerte. Das ist ein echtes Geschenk, aber er hat also Dinge weitergegeben, die er geschmeckt und gehandhabt hat, oder Dinge, die er angefasst, gesehen und erlebt hat. Und wir alle sollten sicherstellen, dass wir das auch tun, dass wir Dinge erleben und nicht nur Hörer sind, sondern Täter des Wortes. Amen. Aber der Teil, den ich mir ansehen wollte, ist ein Zeichen für einen wahren Gläubigen, wie es in dieser Schriftstelle steht. Oder was wir gerade gelesen haben, ist, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Also genau das muss der Schlüssel sein, wenn wir über Servants of the Lord Ministries sprechen. Es geht vor allem darum, dass jeder Einzelne die Gabe des ewigen Lebens optimal nutzt. Das heißt, du machst das Beste aus der Gabe des ewigen Lebens und ich mache das Beste aus der Gabe des ewigen Lebens. Du willst dich also selbst prüfen, um zu sehen, ob du im Glauben bist. Du willst sehen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Eines der wichtigsten Anzeichen dafür ist, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott hast. Und zwar nicht nur eine Beziehung, die du ab und zu vielleicht an einem Sonntag oder an einem anderen Tag pflegst, sondern eine beständige Beziehung zu ihm. Mit ihm zu leben ist ein unbezahlbares Privileg, von dem Paulus im Philipperbrief spricht. Es ist der Weg mit Gott, und wenn wir mit Gott gehen, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das ist es, was uns eint. In Epheser 4 ist von der Einheit des Geistes die Rede, bis wir die Einheit des Glaubens erreichen. Wenn du eine enge Beziehung zu Gott hast und ich eine enge Beziehung zu Gott habe, dann können wir miteinander Gemeinschaft haben. Wenn du aber nicht daran interessiert bist, mit Gott so zu leben, wie ich mit Gott lebe, können wir Freunde sein und ich kann dich lieben und wir können einander lieben, aber wir können keine Beziehung haben. Eines der Zeichen dafür, dass du im Glauben bist, wenn du dich selbst prüfst, um zu sehen, ob du auf dem richtigen Weg bist, um zu sehen, ob du im Glauben bist, um dich selbst zu prüfen, anstatt jemand anderen zu prüfen, eines der Zeichen ist, dass du deine Beziehung zu Gott entwickelst und Gemeinschaft hast mit anderen Gläubigen, die ebenfalls diese Beziehung zu Gott entwickeln, zu Jesus und dem Vater. Was für ein Geschenk, die Gabe des ewigen Lebens. Und du hast schon oft gehört, was diese Gabe ist, Gott wirklich zu kennen, Jesus und den Vater wirklich zu kennen. Mache also das Beste daraus. Das ist ein Zeichen dafür, dass du im Glauben bist. Umgekehrt könnten wir auch sagen, dass du vielleicht nicht im Glauben bist, wenn sich deine Beziehung zu Gott nicht weiterentwickelt. Komm in den Glauben, das Leben des Glaubens. Amen. Ich muss hinzufügen, dass es in der Christenheit, im Christentum, in der wirklichen Beziehung zu Gott keine Einzelgänger gibt. Es gibt sie nicht. Jemand sagte kürzlich zu mir, ich gehe nicht in die Gemeinde, es gibt nur mich und Gott. Das kann nicht wahr sein, denn die Gemeinde ist ein Leib, der Leib Christi, der aus verschiedenen Menschen besteht. Sie ist ein heiliger Tempel, der aufgebaut wird. Du kannst nicht allein ein Tempel sein, das geht zwar schon, aber zu einem heiligen Tempel aufgebaut zu werden, in dem Gott wohnen wird, funktioniert nur, wenn du mit anderen Menschen verbunden bist. Es gibt also keine Einzelgänger. Wir sind verbunden. Wir bleiben mit anderen Menschen verbunden. Amen. Das bedeutet auch, dass wir eine Beziehung zueinander haben wollen. Wir wollen uns miteinander verbinden. Nicht nur für nette Gespräche über Fußball oder Bayern München und Real Madrid, welche Fußballmannschaft wir unterstützen oder was wir im Urlaub machen, sondern in unserer Gemeinschaft geht es um Jesus und um unsere Beziehung zu ihm. Amen. Wir sind dazu berufen, Christen zu sein, die zu Christus gehören. Amen. Wenn der Geist in dir ist und ein Zeichen dafür, dass der Geist in dir ist und du im Glauben bist, ist, dass du dich danach sehnst, in der richtigen Gemeinschaft zu sein. Wenn du keine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben willst, dann stimmt etwas in deiner Beziehung nicht. Wahrlich, unsere Gemeinschaft ist untereinander und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Johannes schreibt diese Dinge, damit unsere Freude vollkommen ist. Wenn du also vollkommene Freude haben willst, sagt er in Vers 4, wenn du vollkommene Freude haben willst, musst du eine Beziehung zu Gott haben. In seiner Gegenwart ist die Fülle der Freude. Das heißt aber nicht, dass das Leben jeden Tag fantastisch sein wird. Es bedeutet nicht, dass du dich jeden Tag vor Freude auf den Boden wälzen wirst. Aber es bedeutet, dass es immer eine Art von bleibender Freude geben wird. Diese Freude darüber, dass du von Gott angenommen bist und zu ihm gehörst. Selbst an schwierigen Tagen bedeutet das nicht, dass du lachen und dich freuen wirst. Aber es bedeutet, dass es irgendwo Freude gibt. Es wird auch Trost geben und vielleicht brauchst du in dieser Zeit mehr Trost. Aber es wird auch ein Gefühl der Freude geben. Wenn du die Fülle der Freude willst, dann findest du sie in seiner Gegenwart. Amen. Ein Zeichen dafür, dass du im Glauben bist, ist, dass du in seiner Gegenwart bist. Dass du in seiner Gegenwart lebst, dass du in seiner Gegenwart sein willst. Wo sonst solltest du sein wollen, wenn nicht bei Jesus Christus? Er ist ein wunderbarer Gott. Amen. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich die Schriftstelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 13, mit der wir heute begonnen haben, in Vers 5 aus der Amplified Bible vorlesen möchte, weil das ein gutes Zeichen dafür ist, dass ihr im Glauben seid. In der Amplified Bible heißt es, prüft und testet euch selbst, schätzt euch selbst ein, um zu sehen, ob ihr an eurem Glauben festhaltet und die richtigen Früchte davon zeigt. Prüft und überprüft euch selbst, nicht Christus. Erkennt ihr nicht selbst und wisst durch eine immer größere Erfahrung, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, ihr seid Fälschungen auf dem Prüfstand missbilligt und verworfen. Ich finde es gut, dass die Amplified Bible sagt, dass es sich um eine ständig wachsende Erfahrung handelt. Diese Erkenntnis Gottes, das Wandeln mit Gott, die Erfahrung der Frucht und des Wachstums in ihm, das ist das normale christliche Leben. Wenn du dich selbst überprüfst, sollte es eine immer größer werdende Erfahrung sein. Christsein bedeutet nicht, dass ich zu Christus komme und mich nicht ändere, dass ich derselbe bleibe und nur darauf warte, dass ich gerettet werde und in den Himmel komme. Das ist nicht das, was wahrer Glaube bedeutet. Wenn du im Glauben bist, ist es eine immer größer werdende Erfahrung. Wenn du in Gott wächst, wenn du Buße tust, wenn alte Dinge vergehen und Dinge in deinem Leben neu werden, du gehst den neuen Weg, du wendest dich Gott zu. Es ist eine zunehmende Erfahrung und wenn du wirklich eifrig und wunderbar bist, ist es eine exponentielle Kurve, während du mit Gott gehst. Ein Zeichen dafür, dass du im Glauben bist, ist also diese ständig wachsende Erfahrung. Es ist kein Stillstand, sondern ein ständiges, kontinuierliches Wachstum in ihm. Lass uns zum 1. Johannes zurückkehren. Hier in 1. Johannes heißt es in den Versen 5 bis 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Ein weiteres Zeichen dafür, dass du im Glauben bist, ist also, dass du im Licht wandelst. Wir sind dazu berufen, Kinder des Lichts zu sein. Kinder des Tages, nicht der Nacht, nicht der Finsternis. Wir sind dazu berufen, Kinder des Lichts zu sein. Wir müssen aus der Finsternis in das wunderbare Licht kommen. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 heißt es in der Amplified Bible, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein geweihtes Volk, Gottes eigenes, erworbenes, besonderes Volk, damit ihr die wunderbaren Taten und die Tugenden und Vollkommenheiten von ihm darstellt. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wenn du dich in der Dunkelheit versteckst, bist du ein Lügner, heißt es im 1. Johannes. Wenn du dich vor Gott versteckst, wenn du versuchst, deine Sünde zu verbergen, damit sie nicht aufgedeckt wird, dann bist du ein Lügner. Du kannst nicht sagen, dass du Gemeinschaft mit Gott hast. Du kannst nicht sagen, dass du mit ihm lebst, wenn du sagst, du hast Gemeinschaft mit ihm und wandelst in der Finsternis, dann lügen wir und praktizieren nicht die Wahrheit. Was bedeutet das also? Es bedeutet, dass, wenn du in dieser Offenheit lebst, in der Dinge leicht aufgedeckt werden können, weil du willst, dass sie aufgedeckt werden, damit du dich änderst und Buße tust und zu dem wirst, der du sein sollst, damit etwas vergehen kann und du Jesus ähnlicher wirst, wenn du im Licht lebst, dann macht es dir nichts aus, wenn Dinge aufgedeckt werden. Denn das ist ein Gewinn, ein Geschenk. Und da steht im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das Blut von Jesus Christus, seinem Sohn, reinigt uns von aller Sünde. Wie ist das möglich? Wenn du im Licht wandelst und Dinge aufgedeckt werden, kannst du diese bekennen und sie können dir vergeben werden. Aber wenn du sie versteckst und sie in der Dunkelheit hältst, wirst du nie wirklich Vergebung bekommen. Die ständige Vergebung und Reinigung, die von Jesus kommt, ist, wenn du die Hände hochnimmst, wenn du dich ihm hingibst und ihm erlaubst, aufzudecken, was aufgedeckt werden muss. Das erinnert mich an Hebräer Kapitel 10, Vers 16. Hebräer Kapitel 4, Vers 15 und 16. Darin heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Im Licht finden wir die Hilfe, die wir in Zeiten der Not brauchen. Wenn du also im Glauben bist und dich selbst prüfst, um zu sehen, ob du im Glauben bist, dann wäre eines der Kriterien oder eines der Beispiele, dass du im Licht wandelst und mutig zum Thron der Gnade läufst, weil du weißt, dass wir einen hohen Priester haben, der weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein. Ja, er war Gott, aber er weiß, wie es ist, ein Mensch zu sein, der in jeder Hinsicht versucht wurde, wie wir, aber er hat nicht gesündigt. Wenn du einen Rat brauchst, wie du nicht sündigen sollst, würdest du da nicht zu jemandem gehen, der nicht gesündigt hat? Wäre das nicht die beste Person, zu der du gehen kannst? Du rennst also zu Jesus und je näher du ihm kommst, desto heiliger ist er und desto mehr Dinge kommen in dir zum Vorschein. Du bist wie ein Röntgenstrahl. Du kannst ihn durchsehen und verborgene Dinge sehen, die in der Dunkelheit lagen. Aber wenn du zu ihm gehst, nahe zu ihm, der das Licht ist, werden Dinge aufgedeckt. Aber das ist eine gute Sache, denn du findest die Gnade und die Hilfe, die du brauchst, wenn du sie zur richtigen Zeit brauchst. Aber du findest auch Vergebung. Wenn du also im Glauben bist und dich selbst prüfst, dann sieh und prüfe, ob du im Licht wandelst und ob du offen dafür bist, dass Dinge aufgedeckt werden. Überführt zu werden und auf Dinge hingewiesen zu werden, ist ein Segen und ein Geschenk. Ich habe länger gebraucht, als es nötig gewesen wäre, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen oder ihr zuzustimmen. Früher habe ich geglaubt, dass ich mich schlecht fühle, wenn Dinge aufgedeckt wurden, dass ich mich schrecklich fühle, dass ich mich unwürdig fühle. Ich bin unwürdig, aber er ist würdig. Er ist unser großer, hoher Priester. Also laufe ich zu ihm. Wenn ich sündige, bekenne ich es, wandle im Licht. Wenn es das ist, was ich tue, dann lass es aufgedeckt werden. Amen. Denn das ist gesund. Es ist ein Zeichen dafür, dass du im Glauben bist. Also laufe weiter zu ihm. Die wirkliche, wahre Gottesfurcht, die richtige Gottesfurcht, ist die Angst, von ihm getrennt zu sein. Die Furcht vor Gott ist keine Angst, die sagt, ich will nicht in seiner Nähe sein, er ist zu furchterregend, er ist zu mächtig, er ist der Richter, er ist der kommende Richter, er ist der König der Könige. Das ist die falsche Art von Angst. Du solltest Respekt haben, du solltest Ehrfurcht haben, aber du solltest mehr Ehrfurcht und mehr Respekt haben und mehr Angst, dich von ihm zu distanzieren. Du solltest zu ihm rennen. Die Angst sollte sein, ich will nicht von Jesus entfernt sein. Das ist es, was mich hält. Das ist es, bevor ich Angst habe. Ich habe Angst, von ihm getrennt zu sein. Also werde ich mutig zum Thron der Gnade laufen. Ich werde meine Sünde bekennen. Ich will, dass sie aufgedeckt wird. Amen. Damit ich mit ihm im Licht wandeln kann. Amen. Jesus ist das Wort und er lenkt unsere Schritte und zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Er ist das Licht. Wenn du mit ihm gehst, ist das ein Zeichen dafür, dass du im Glauben bist. Wenn du aber nicht im Licht stehst und nicht zulässt, dass Dinge aufgedeckt werden, bist du nicht im Glauben. Es ist eine kontinuierliche Reise. In Vers 7 heißt es, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, wenn wir im Licht wandeln und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, uns von aller Sünde reinigt. Das Wort reinigt ist ein fortlaufender Begriff. Es ist ein fortlaufender Text, ein Wort, das bedeutet, dass es uns weiterhin reinigt, während wir mit ihm wandeln. Und es reinigt uns weiterhin, weil wir uns in einem Prozess befinden, auf einer Reise der Heiligung, um ihm ähnlicher zu werden. Wir sind normalerweise nicht von heute auf morgen perfekt, aber du kannst ihm nahe sein und mit ihm vereint bleiben. Wenn er etwas aufdeckt, erlaubst du ihm, sich damit zu befassen und stimmst ihm zu. Gott, du hast recht, ich habe Unrecht, ich bitte dich um Vergebung, ich tue Buße, ich ändere mich, ich kehre um. Und du kannst die ständige Reinigung erfahren, die du bekommst, wenn du mit ihm gehst. Das ist ein wunderbares Gefühl, dieses ständige Gefühl, gereinigt zu sein und mit ihm im Reinen zu sein. Das ist also ein Zeichen dafür, dass du im Glauben bist. So viele Menschen weichen der Medizin aus, die sie eigentlich brauchen. Die Medizin, die du brauchst, kommt von Jesus Christus, die Vergebung von Jesus. Einmal kümmerten meine Frau und ich uns um ein Kind, das eine Krankheit hatte, die sehr schmerzhaft war und es müde machte. Und es brauchte Medizin, das Kind wollte die Medizin nicht nehmen. Nein, 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 schrie es und strampelte und. Aber diese Medizin sollte es gesund machen. Wir versuchten ihm Medizin zu geben, aber es wollte sie nicht nehmen. Sei nicht so, laufe zu Jesus und erlaube ihm, dir die Medizin zu geben, die du brauchst. Wenn du in der Dunkelheit wandelst oder dich in der Dunkelheit versteckst, ist das so, als ob du dich vor der Medizin drückst, die du eigentlich brauchst, um gesund und heil zu sein und um mit Gott im Reinen zu sein. Amen. Wir wissen, dass die alte Natur immer noch in uns wirkt, aber wir arbeiten mit Furcht und Zittern an unserer Errettung und töten die alte Natur so schnell wie möglich. Aber wir töten sie, indem wir in der Gemeinschaft mit ihm wandeln. Amen. Lass uns weitermachen. In 1. Johannes Kapitel 1, Verse 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wie machen wir Gott zu einem Lügner, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben? Denn wenn er uns etwas vor Augen führt, wenn er etwas in uns hervorhebt und wir dem ausweichen und wir uns davor verstecken und sagen, nein, 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 das mache ich nicht, das mache ich nicht, dann machst du Gott zum Lügner. Gott ist dies nicht. Du kannst das nicht tun. Du wirst dich in Schwierigkeiten bringen. Wenn du gläubig bist, akzeptierst du schnell, was Gott sagt. Wenn Gott versucht, etwas hervorzuheben, dann tut er das vielleicht durch eine Person. Vielleicht tut er das durch jemanden, den du kennst. Oder einen Prediger, einen Pastor oder einen Lehrer oder sogar einen Freund. Und du denkst, oh nein, das mache ich nicht. Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Dann machst du Gott zu einem Lügner, wenn er dich tatsächlich von dieser Sache überführen will. Tue das also nicht, sondern akzeptiere einfach, was Gott sagt und akzeptiere es schnell. Und vergiss nicht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Bekenne also deine Sünde, wenn du im Glauben bist und dich selbst prüfen willst, um zu sehen, ob du im Glauben bist, würdest du sie bekennen, du würdest sie zugeben. Wenn du deine Sünde bekennst, heißt das natürlich nicht, dass du Gott etwas erzählst, was er noch nicht weiß. Er weiß alles über dich. Er weiß, was du getan hast. Er weiß sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast und wie viele du nicht hast. Er weiß alles. Er weiß, was du sagen willst, bevor du es überhaupt sagst. Was bedeutet es also, zu bekennen? Nun, es bedeutet nicht zu sagen, Gott, es gibt etwas, das ich dir sagen werde, aber du weißt es nicht. Er weiß es bereits. Bekenntnis bedeutet zuzugeben, dass er Recht hat und du dich irrst. Es heißt, ich gebe es zu, Herr. Das ist das Bekenntnis. Ich gebe zu, dass du mich erwischt hast. Wenn wir also sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Stattdessen solltest du, wenn du gläubig bist, schnell zugeben, dass du gesündigt hast. Es bekennen und die Vergebung empfangen, die dich mit Gott verbindet. Wir brauchen die Vergebung, um mit ihm zu gehen, seine Gegenwart um uns herum zu spüren, seine Stimme zu hören, seine Führung in unserem Leben zu bekommen und seine Herrschaft anzuerkennen. Deshalb, bekenne schnell deine Sünde, gib deine Sünde zu und er wird dir deine Sünde vergeben und dich reinwaschen von aller Ungerechtigkeit. Das ist alles, was du getan hast, was in Gedanken, Absichten und Taten nicht mit seinem Willen übereinstimmt, insbesondere für dein Leben. Davon gereinigt zu werden, ist ein wunderbares Gefühl. Wenn du also wirklich im Glauben bist, führst du ein ziemlich schönes und wunderbares Leben mit Gott, denn Jesus hat für alles gesorgt, was wir brauchen, um mit ihm verbunden zu bleiben. Und wenn wir nicht mit ihm verbunden sind und uns von ihm entfernen, hat das nichts mit ihm und was er getan hat zu tun, sondern mit uns. Amen. Wir sind jetzt in Kapitel 2 vom 1. Johannes. Das heißt dort, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wow, er schreibt diese Dinge, damit wir nicht sündigen. Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wenn wir sündigen, so schreibt Johannes diese Dinge, dass wir nicht sündigen müssen, damit wir nicht sündigen werden. Das ist die Idee. Wir gehen nicht absichtlich hinaus und sündigen. Wenn du gläubig bist, gehst du nicht absichtlich hinaus, um zu sündigen und Unrecht zu tun, gegen Gott zu handeln oder rebellisch zu sein. Wenn du im Glauben bist, bist du auf dem Weg mit Gott und willst das Richtige tun. Aber wenn du sündigst, vielleicht aus irgendeinem Grund, und das wirst du irgendwann, aber wenn du sündigst, dann haben wir einen Fürsprecher. Und wenn ich an einen Fürsprecher denke, denke ich immer an einen Juristen. Du weißt schon, an einen Anwalt oder einen Notar, jemand, der dich vor Gericht vertritt. Und Jesus ist unser Fürsprecher. Wenn ich jetzt vor Gericht gehen würde, was hoffentlich nie passiert, aber wenn ich vor Gericht gehen würde, würde ich einen guten Anwalt haben wollen, der mich richtig berät und mir sagt, was ich tun soll. Und weil er erfahren und sachkundig ist und weiß, wovon er spricht, und weil er studiert und gelernt hat, werde ich seinem Rat folgen und tun, was er sagt. Denn ich weiß nicht, wie das Gerichtssystem funktioniert oder wie die Justiz funktioniert. Aber wir haben einen Beistand beim Vater, und der ist Jesus Christus, der Gerechte. Jesus weiß also buchstäblich, was zu tun ist. Er ist wie ein persönlicher Anwalt. Er ist wie unser persönlicher Anwalt. Höre auf ihn, hol dir seinen Beistand, hol dir seinen Rat. Er weiß, wie er dich vor dem Vater vertreten kann. Er tritt für dich ein und steht zwischen dir und dem Vater. Wende dich also an ihn, höre auf ihn, folge seiner Führung. Er ist der Herr, aber er ist ein guter Herr. Wenn du also sündigst, wende dich an Jesus und schau, was er sagt, um die Umstände zu ändern. Wenn ich vor Gericht stünde und kein Interesse daran hätte, mich zu ändern, würde der Richter ziemlich streng mit mir sein. Angenommen, ich hätte etwas wirklich Schlimmes getan und keine Anzeichen von Reue gezeigt und es würde mir nicht leid tun, dann würde der Richter streng mit mir umgehen. Und Jesus würde wissen, dass der Vater so mit mir umgehen würde. Aber wenn ich auf den Verteidiger und den Rechtsanwalt oder die Juristen und den Fürsprecher höre und er sagt, tue Buße, wende dich davon ab, tue dies nicht, mach es in Zukunft so, höre auf, dies zu tun, das ist der Grund, warum du das tust. Und du gehst der Sache auf den Grund und hörst auf, das zu tun und änderst dich. Und dann wird der Fürsprecher zum Richter sprechen. Du weißt schon, bildlich, er wird zum Richter, dem Vater sprechen und deshalb werde ich gnädig behandelt werden. Es geht darum, auf den Fürsprecher zu hören und zu erkennen, dass Jesus das Sühneopfer für unsere Sünden ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Jesus das Opfer ist. Er stand an deiner Statt. Wir verdienten Gericht und Zorn. Und wir verdienten Gottes Gericht. Wir verdienten keine Gnade, aber weil Jesus es tat, starb er für uns. Das bedeutet es wörtlich. Er ist derjenige, der Gottes Zorn um unseretwillen auf sich genommen hat. Das ist ein Privileg und ein echtes Geschenk. Er hat das freiwillig getan. Er wurde nicht gezwungen, es zu tun. Er sagte, hier bin ich, schickt mich. Er hat sich entschieden zu gehen. Er hat es sich ausgesucht, es zu tun. Er hat sein Leben freiwillig hingegeben. Was für ein wunderbarer Erlöser. Wenn du im Glauben bist, hörst du auf Jesus, den Fürsprecher. Tust, was er sagt. Veränderst dich und erkennst, dass Jesus sein Leben für dich hingegeben hat. Du verdankst ihm dein Leben. Du verdankst ihm buchstäblich dein Leben. Amen. Ich möchte hier noch hinzufügen, dass Johannes schrieb, ich schreibe dies, damit ihr nicht sündigt. Also Jesus, als Jesus sein Leben für uns hingab, geschah das nicht nur, um uns von der Sünde oder den Folgen der Sünde zu befreien, sondern auch, damit wir tatsächlich aufhören zu sündigen. Wenn du also im Glauben bist und dich selbst prüfst, um zu sehen, ob du im Glauben bist, wäre einer der Tests oder einer der Beweise, dass du aufhörst zu sündigen. Das bedeutet nicht, dass du sündlos bist, sondern nur, dass die Sünde immer weniger wird und du mit Furcht und Zittern an deinem Heil arbeitest. Du tust nicht mehr die Dinge, die du früher getan hast. Du veränderst dich. Du bist zwar nicht sündlos, aber du sündigst weniger. Das ist ein Zeichen dafür, dass du im Glauben bist. Jesus ist nicht nur gestorben, um uns vor den Folgen der Sünde zu erretten, obwohl das auch dazu gehört, sondern er ist gestorben, damit wir tatsächlich aufhören zu sündigen, indem wir uns ihm zuwenden, ihm vertrauen und auf seine Stimme hören und seiner Führung durch die Kraft des Heiligen Geistes folgen. Amen. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass du im Glauben bist. Also 1. Johannes Kapitel 2 und jetzt ab Vers 3. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Daran erkennen wir, dass wir ihn kennen. Das ist ein ganz klarer Test dafür, dass du im Glauben bist. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkennen. Wenn du wissen willst, ob du Gott kennst, wenn du einen echten Test willst, einen echten Beweis dafür, dass du Gott kennst, dann ist es dies. So wissen wir, dass wir ihn kennen. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Daran erkennen wir, dass wir ihn erkennen, wenn wir seine Gebote halten. Und wenn du sagst, dass du ihn kennst und hältst seine Gebote nicht, bist du ein Lügner. So steht es in der Heiligen Schrift. Das ist also ein echtes Zeichen dafür, dass du, wenn du sagst, du kennst Gott, auch seine Gebote befolgst. Es führt kein Weg daran vorbei. Ihr wisst also, dass Jesus eine Liebessprache hat. Wenn ihr mich liebt, gehorcht meinen Geboten. Und genau das sollen wir tun. Das ist das wahre Zeichen dafür, dass wir Gott lieben. Wenn wir ihn also erkennen, gehorchen wir ihm. Wenn wir ihn wirklich kennen, wenn wir wirklich eine Beziehung zu ihm haben, wenn wir die Gabe des ewigen Lebens wirklich nutzen, dann tun wir, was er uns sagt. Wir erkennen an, dass er der Herr ist. Er ist der Herr. Wir folgen seinen Fußstapfen. Er ist wirklich der Chef in unserem Leben und wir gehorchen dem, was er uns befiehlt. Und diese Gebote kommen vom Geist, der sie in unserem Leben lebendig werden lässt. Aber es sind nicht nur Gedanken, die uns in den Sinn kommen. Wie zum Beispiel, geh in den Laden hier, geh dort in den Laden, tu dies, tu das, tu das. Es sind Befehle, sie kommen von ihm. Es sind immer noch Anweisungen, die von Gott kommen. Aber es beinhaltet auch das Wort, das er uns offenbart. Wenn der Geist uns beim Lesen der Heiligen Schrift führt und etwas aus den Seiten unser Leben kommt, wenn du ihn kennst, wenn du sagst, dass du ihn kennst, dann geschieht das regelmäßig mit dir. Das Wort wird für dich lebendig. Du wirst dadurch überführt und gehorchst ihm. Du sagst, ja, Herr, das werde ich tun. Ich werde tun, was dein Wort sagt. Daran erkennst du ihn erkennst, dass du seinem Gebot gehorchst. Schauen wir uns jetzt an, was Jesus im Johannesevangelium über den Gehorsam gegenüber seinen Geboten gesagt hat. Im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt Jesus in Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Dann heißt es, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und er spricht weiter darüber, sein Wort zu halten und dass der Vater, dass Jesus und der Vater ihren Thron, ihre Wohnung in den Menschen beziehen werden, in denen die sein Wort halten. Wenn du Jesus liebst, wenn du im Glauben bist, hältst du sein Wort. Du willst so leben, dass du ihm wohlgefällst. Du willst das Richtige tun. Und das einzig Richtige ist das, was er sagt, was du tun sollst. Du weißt nicht einmal, was du tun sollst. Wenn du ihn liebst, drückst du das aus, indem du seine Gebote befolgst. Und der Segen und die Belohnung ist, dass er und der Vater ihre Wohnung in dir nehmen werden. Aber sie werden sich dir auch offenbaren. Das bedeutet, dass sie sich dir gegenüber wirklich zeigen. Sie machen sich selbst für dich real. Ich war in vielen Treffen, in denen ich Gott gespürt habe und er sich real gezeigt hat. Ich habe seine Liebe gespürt, seinen Frieden und seine Freude und er hat zu mir gesprochen und mir Gebote gegeben. Und dann verlasse ich das Treffen und spreche mit jemandem, der sagt, ich habe nichts davon mitbekommen, es war tot. Okay, dann sind wir wohl auf verschiedenen Planeten oder ich erhalte die Gabe, von dem Jesus gesagt hat, dass er sich mir offenbaren wird. Wenn du willst, dass Jesus sich dir offenbart, musst du ihm treu sein und zeigen, dass du ihn liebst, indem du seine Gebote befolgst. Ich kenne kein deutlicheres Zeichen dafür, dass du im Glauben bist, als wenn du seine Gebote befolgst. Amen. Und was für eine Gabe, dass Jesus sich selbst offenbart. Manche Menschen sagen, ich spüre Gott nicht, ich fühle Gott nicht, ich fühle mich Gott nicht nahe. Nun, dafür kann es eine Reihe von Gründen geben, zum Beispiel das Bekenntnis einer Sünde. Vielleicht versteckst du dich im Dunkeln und wandelst nicht im Licht. Aber vielleicht musst du auch seinen Geboten gehorchen. Vielleicht hat er dir bereits Gebote gegeben, die du noch nicht befolgt hast. Und Jesus wird dir erst dann ein neues geben, wenn du auch das letzte befolgt hast. Wenn er also versucht, deine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge zu lenken und du dich dagegen gewehrt hast, fühlst du dich Gott vielleicht nicht nahe, aber das lässt sich ändern, indem du sagst, Jesus, ich möchte dich lieben und ich weiß, dass du versucht hast, mit mir über ein bestimmtes Thema zu sprechen, aber ich bin ausgewichen. Ich werde es tun. Ich werde dir zeigen, dass ich dich liebe. Und wenn du weiterhin seinen Geboten gehorchst und ihm zeigst, dass du ihn liebst, werden er und der Vater kommen und in dir leben. Sie werden sich dir offenbaren. Es führt kein Weg daran vorbei. Jesus denkt sich diese Dinge nicht aus. Wenn er sagt, dass du das bekommst, dann bekommst du das auch. Wenn er sagt, dass du das tun musst, um diese Sache zu bekommen, dann musst du das tun. Gehorche seinen Befehlen. Zeig ihm, dass du ihn liebst und er und der Vater werden ihre Wohnung in dir nehmen. Amen. Amen. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6, den wir vorhin gelesen haben, heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wir haben uns gerade angesehen, was es bedeutet, zu sagen, dass man ihn kennt. Wenn jemand sagt, dass er ihn kennt, dann täte er genau das. Johannes sagt, wenn jemand sagt, dass er in ihm bleibt, also wenn du in Gott bleibst und prüfen willst, ob du im Weinstock bleibst und in Jesus bleibst, dann ist das der Test. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wenn du also in Jesus bleibst, gehst du genauso, wie er gegangen ist. Das ist der Beweis dafür, wenn du in Jesus bist, wirst du tun, was Jesus getan hat und tun, was Jesus in und durch dich tut. Wer also sagt, dass er in Jesus bleibt, der geht so, wie Jesus gegangen ist. Gehst du also so, wie Jesus gegangen ist Und wie sieht das aus? Nun, ich werde mich auf den Philipperbrief beziehen. Ich schlage Philipper Kapitel 2 auf und ich beginne bei Vers 5. Dort steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus Christus ist der Herr. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Er hat den Namen, der über jedem anderen Namen steht. Aber in 1. Johannes Kapitel 2 heißt es, wenn du in ihm bleibst, wirst du so wandeln, wie er gewandelt ist. Wenn du in ihm bleibst, wirst du so wandeln, wie er gewandelt ist. Hier im Philipperbrief heißt es, dass diese Gesinnung in euch sein soll, die in Christus Jesus war, obwohl er die Gestalt Gottes hat und alle Eigenschaften besitzt, die Gott zu dem macht, was er ist, sah er diese Gleichheit mit Gott nicht als etwas an, das man begierig ergreifen und behalten sollte, vielmehr erniedrigte er sich selbst und machte sich selbst zu nichts Besonderem. Es gibt ein Zeichen dafür, dass du mit Jesus gehst. Es gibt ein Zeichen dafür, dass du bleibst. Wenn du in Jesus bleibst, wirst du so wandeln, wie er gewandelt ist. Und er ging so, dass er sich selbst zu keinem Ansehen verhalf. Er errichtete kein Königtum, wie die Menschen es erwarteten. Er hatte keinen Social-Media-Account, auf dem er versuchte, zu zeigen, wie großartig er ist. Und vielleicht müssen wir alle manchmal mit diesem Ansehen kämpfen. Aber Jesus machte sich keinen Namen. Alles, was er wollte, war, den Vater zu verherrlichen, dem Vater wohlzugefallen. Wenn du also gehst, wie Jesus gegangen ist, versuchst du dir kein Ansehen zu verschaffen. Diese Welt will, dass du einen Ruf hast. Sie prüft Menschen nach ihrem Ansehen, sie stuft die Menschen nach ihrem Ansehen ein. Wir sind dazu berufen, Menschen ohne Ansehen zu sein. Das einzige Ansehen, das wir haben sollen, ist das Ansehen von Jesus Christus. Wenn wir in ihm bleiben, also buchstäblich in ihm sind, seinem Geboten gehorchen, tun, was er sagt und in ihm bleiben, was werden die Leute dann sehen? Sie werden nicht uns und unser Ansehen, sondern das Ansehen von Jesus sehen. Und er ist derjenige, der die Ehre ernten wird. Amen. So, wie Jesus dem Vater die Ehre geben wollte. Wenn du dich also selbst prüfst, um zu sehen, ob du im Glauben bist, wäre eines dieser Zeichen, dass du dir keinen Namen machst. Und das heißt, dass Jesus die Gestalt eines Knechtes, eines Leibeigenen annahm. Wenn das der Fall ist, wenn Jesus die Gestalt eines Knechtes, eines Leibeigenen annahm, dann werden auch wir, wenn wir gläubig sind, zu Knechten Leibeigenen Jesu Christi. Wenn der König der Könige, der Liebling des Himmels, ein Knecht Leibeigener werden konnte und die Gestalt eines Knechtes, eines Leibeigenen annahm, dann müssen wir buchstäblich seine Knechte Leibeigenen sein. Das bedeutet, dass wir seine Diener sind, aber wir sind alle dabei vollständig eingebunden. Im Alten Testament war es so, wenn jemand einen Knecht hatte und der Knecht bei seinem Herrn bleiben wollte, ging er hin und stach sein Ohr an den Türpfosten, um zu signalisieren, ich mag diesen Herrn wirklich und obwohl ich jetzt frei bin und meine Zeit abgedient habe, möchte ich bei meinem Herrn bleiben, weil mein Herr so gut war. Nun, Jesus Christus ist unser Herr. Wir sollten unsere Ohren nicht wörtlich an den Türpfosten seines Hauses nageln und sagen, Jesus, ich will nirgendwo hingehen. Du bist ein so wunderbarer Gott und ein so wunderbarer Meister, dass ich nicht freiwillig gehen will. Ich liebe meinen Herrn, aber ich will nicht frei sein. Wenn Jesus also wie ein Leibeigener wurde, müssen wir auch Leibeigene sein. Wenn du im Glauben bist, bist du ein Leibeigener von Jesus Christus. Du willst ihm dienen. Nichts ist zu viel Mühe, denn er sagt weiter, dass er, als er in Menschengestalt kam und in Menschengestalt gefunden wurde, sich selbst erniedrigte und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Zuallererst müssen wir uns also demütigen, aber wir müssen auch bereit sein zu leiden, was auch immer kommt. Mein Herr starb an einem Kreuz. Mein Herr hat sich gedemütigt und war gehorsam bis zum Tod. Wir sind nicht dazu aufgerufen, nur den Dingen gehorsam zu sein, die bequem sind, den Dingen gehorsam zu sein, die uns ein gutes Gefühl geben. Wir sind dazu berufen, Jesus um jeden Preis und jedem Ausmaß gehorsam zu sein, zu dem wir gerufen werden. Das heißt nicht, dass wir alle sterben werden, aber wir müssen zumindest in der Realität darauf vorbereitet sein. Denn wenn er für mich gestorben ist, dann muss ich auch bereit sein, für ihn zu sterben. Das heißt nicht, dass ich in diesem Sinne nicht für ihn sterben könnte. Ich will auf jeden Fall in ihm sterben. Aber der Punkt ist, wenn er das durchgemacht hat, dann müssen auch wir gehorsam sein. Denn wenn wir bei ihm bleiben, gehen wir so, wie er gegangen ist. Und er ging im Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Also, was darunter liegt, ist nur unser angemessener Dienst für das, was er getan hat. Wir bleiben in Demut, wir bleiben demütig. Und was ist wahre Demut? Wahre Demut bedeutet, die Herrschaft Jesu anzuerkennen. Es ist die Erkenntnis, dass Gott über allem steht. Wahre Demut bedeutet, unsere Schwächen anzuerkennen und zu erkennen, dass Gott alles weiß. Wir sind völlig abhängig von Gott. Er ist derjenige, der die Kontrolle hat, und wir werden seiner Führung folgen und tun, was er sagt. Amen. Gehe also, wie Jesus gegangen ist. Es gibt noch weitere Beispiele für den Weg Jesu, die du selbst nachschlagen kannst. Wir werden heute nicht auf sie eingehen. Aber wenn du im Glauben bist und dich selbst prüfst, um festzustellen, ob du im Glauben bist, dann wirst du so wandeln, wie er gewandelt ist. Du wirst in ihm bleiben. Du wirst demütig sein. Du wirst gehorsam sein, koste es, was es wolle. Du wirst seinen Geboten gehorchen. Du wirst kein Ansehen haben. Die Verheißung ist, dass wir wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass er den Namen hat, der über allen anderen Namen steht. Vor dem Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Das wissen wir. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. So gibt es keine Möglichkeit für uns, König der Könige und Herr der Herren zu sein. Er wird nicht abgewählt werden. Es wird sich nicht ändern. Es steht bereits fest. Jesus ist der König der Könige und der Herr der Herren. Aber wenn wir mit ihm leiden würden, wenn wir seinem Befehl folgen und so wandeln würden, wie er gewandelt ist, dann haben wir die Möglichkeit und Gelegenheit, mit ihm zu herrschen. Es gibt noch weitere Bibelstellen, auf die ich hier nicht eingehen werde. Vielleicht kannst du sie selbst nachschlagen. Aber ich will nicht, dass du einen falschen Eindruck bekommst. In 2. Timotheus Kapitel 2 wird in Vers 12 davon gesprochen, mit ihm zu regieren. In Offenbarung Kapitel 2, Verse 26 und 27, in Offenbarung 3, Verse 9 und Vers 21. Es gibt einige erstaunliche Beispiele für Dinge, die vor uns liegen könnten, wenn wir Jesus gegenüber gehorsam sind und jetzt in Demut und Gehorsam wandeln. Und dazu gehört, mit ihm zu regieren. Es bedeutet, auf seinem Thron zu sitzen. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt der König der Könige und der Herr der Herren sind. Es bedeutet nur, dass er uns erlaubt, an dieser Herrschaft teilzuhaben. Aber er wird immer der Chef sein. Er wird immer der Herr sein. Der Preis sind also die Belohnungen, die auf uns warten und absolut erstaunlich sind. Aber die größte Belohnung ist es, mit Jesus zu gehen, damit ich ihn kennenlernen kann. Das unbezahlbare Privileg, dass ich ihn kennenlernen darf, das ist die größte Belohnung. Aber es gibt Belohnungen, die noch kommen. Und wenn du diese Belohnungen haben willst, musst du tun, was die Bibel sagt, um diese Belohnungen zu bekommen. Das heißt, wenn du mit ihm regieren willst, musst du jetzt mit ihm leiden. Das bedeutet nicht, vielleicht bedeutet es nicht tägliches Leiden. Ich weiß es nicht, wir haben alle unterschiedliche Wege. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass du jeden Tag leiden musst. Es bedeutet, dass du bereit bist, unter allen Umständen das zu tun, was er dir sagt, ohne Ausreden, koste es, was es wolle. Das ist der König der Könige, dem wir dienen, Jesus Christus, nicht nur ein Gott, den wir am Sonntag besuchen. Er ist so viel mächtiger, erstaunlicher und gewaltiger. Wir wären töricht, wenn wir nicht erkennen würden, wer er ist und dass wir nur ein kurzes Leben haben auf dieser Erde. Wir wollen um seines Namens willen das Beste daraus machen und das tun, was er uns sagt. Amen. Die Ewigkeit ist eine lange Zeit. Lasst uns also sicherstellen, dass wir jetzt das tun, was wir tun müssen um uns für das zu qualifizieren, was er in der Zukunft für uns hat. Wie ich schon sagte, tun wir das alles nicht, um Belohnungen zu bekommen und um diese Dinge von Gott zu bekommen. Wir dienen ihm, weil wir ihn lieben und gehorchen ihm, weil wir ihn lieben. Aber es gibt wirklich Belohnungen, die nicht von dieser Welt sind. Amen. Lasst uns zu 1. Johannes Kapitel 2 zurückkehren. Wir sind jetzt bei Vers 7 in 1. Johannes Kapitel 2 und da steht: Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Also, das alte Gebot, was ist das alte Gebot? Nun, wir kennen das alte Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und all deiner Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das alte Gebot. Es ist von alters her bekannt. Es ist von Anfang an da. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von ganzer Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das alte Gebot. Und wir sind dazu aufgerufen, Menschen zu sein, die Gott und die Menschen lieben, die ihren Nächsten lieben wie sich selbst. Aber Jesus hat uns auch ein neues Gebot gegeben. Und dieses neue Gebot ist anders als das alte Gebot. Johannes schreibt: Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wie lautet nun das neue Gebot? Das neue Gebot besteht darin, einander so zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. In der Art von Liebe, die ein Leben aufopfert. Wir sollen uns gegenseitig so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Wenden wir uns dem zu. Zurück zum Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 33 bis 35. Dort steht: Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sage, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das neue Gebot, das Jesus gegeben hat. Es geht nicht nur darum, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Es ist ein neues Gebot, einander in der Gemeinschaft zu lieben, die anderen Heiligen, die mit Gott unterwegs sind. Wir sollen uns gegenseitig so lieben, wie er uns geliebt hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Er ist ein erstaunlicher Gott. Wir müssen bereit sein, unser Leben für unsere Brüder und Schwestern in Christus hinzugeben. Das sind nicht die Menschen, die außerhalb des Kreises stehen. Manche Menschen mögen keine inneren Kreise und andere Kreise, aber es gibt einen Kreis. Es gibt die Heiligen und diejenigen, die mit Gott unterwegs sind. Und es gibt diejenigen, die draußen sind. Unsere Nachbarn wären die, die draußen sind. Wir sollen sie lieben, wie wir uns selbst lieben. Aber um die Bruderschaft, die Gemeinschaft, die Heiligen, die mit Gott wandeln, zu lieben, sollen wir uns gegenseitig lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Stell dir vor, das bedeutet, dass wir schnell vergeben müssen. Wenn wir wollen, dass uns vergeben wird, müssen wir sowieso vergeben. Wenn du also Vergebung willst, musst du vergeben. Aber wenn wir einander so lieben, wie Jesus uns geliebt hat, dann müssen wir auch schnell vergeben können. Wenn du willst, dass dir vergeben wird, musst du vergeben. Es spielt also keine Rolle, was jemand getan hat. Du gibst es auf, du lässt es fallen. Sieh dir 1. Korinther 13 an und was dort über die Früchte der Liebe steht und wie die Liebe in deinem Leben aussehen sollte, wenn du mit Gott lebst. Und in einem der Verse heißt es, dass er erlittenes Unrecht nicht beachtet. Also lass es los, lass es fallen, du hältst nicht jahrelang an einem Groll fest. Das ist ein Zeichen dafür, dass du nicht mit Gott wandelst. Wenn du im Glauben bist, bist du buchstäblich schnell dabei zu vergeben. Du lebst im Gebet des Herrn. Vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch unseren Schuldigern vergeben, die gegen uns gesündigt oder sich an uns vergangen haben. Oder auch, wir vergeben unseren Schuldnern, je nachdem, welches Evangelium du gerade liest. Wir müssen also sicherstellen, dass wir im Glauben sind und deshalb schnell vergeben können. Das bedeutet auch, dass wir keine Zeit zum Richten haben. Zu Beginn haben wir uns angesehen, wie die Gemeinde in Korinth Paulus verurteilt hat. Und Paulus sagte dann: Anstatt mich zu verurteilen, prüft euch doch selbst, ob ihr im Glauben seid, denn wir sind keine Fälschungen. Wir haben also keine Zeit zu urteilen. Wenn du deinen Bruder liebst, hast du keine Zeit zu urteilen. Du bist zu sehr damit beschäftigt, dich mit dem zu befassen, das du im Spiegel sehen kannst, nämlich dir selbst und mit dem, was du vor Gott zu tun hast und den Geboten zu gehorchen, die Gott dir gibt. Da bleibt keine Zeit, andere zu beurteilen, keine Zeit, andere zu verurteilen. Da ist auch keine Zeit, ihnen nicht zu vergeben. Ich konzentriere mich nur darauf, mit Gott zu gehen, seine Stimme zu hören, zu tun, was er sagt und seinen Geboten zu gehorchen. Ich habe keine Zeit, mich darin zu verstricken. Ich muss meinen Brüder lieben und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Das schließt meine Schwestern, meine Brüder und Schwestern, die Geschwister mit ein. Ich muss sie so leben, wie Christus mich geliebt hat.
Es war eine aufopferungsvolle, das Leben hingebende Art der Liebe. Es geht also nicht darum, was bequem ist. Wenn wir so wandeln, wie Jesus gewandelt ist und seinem Beispiel folgen, dann sollten wir Menschen sein, die ihr Leben für ihre Freunde, für die Gemeinschaft, für die Heiligen hingeben. Es geht nicht nur darum, dass ich höre, dass manche Leute etwas tun sollen oder dass Gott sie zu etwas führt und sich dann darüber beschweren. Ich kann nicht glauben, dass ich dies tun muss. Oh, ich muss das tun. Oh, das will ich nicht tun. Ich will das nicht. Ich will nicht dienen. Ich will nicht. Jesus, er wusch seinen Jüngern die Füße. Jesus erledigte niedrige Arbeiten. Er war der König der Könige und der Herr der Herren. Aber er diente seinen Jüngern trotzdem. Er hat es uns vorgelebt. Tatsächlich war er nicht einmal der Herr über sie. Es heißt, seid nicht wie. Er war der Herr, versteht mich nicht falsch, aber er sagte zu ihnen, seid nicht wie die Heiden, wo ihr euch gegenseitig beherrscht, sondern der Größte von allen soll euer Diener sein. Das ist das Beispiel von Jesus, dem folgen wir nach. Das ist der, dem wir folgen. Amen. Wir müssen die Menschen so lieben, wie er will, dass wir sie lieben, und wie er mich geliebt hat und wie er will, dass wir sie lieben. Und wenn ich Menschen sage, meine ich die Geschwister, nicht die Welt. Wir sollten also die liebevollste Gruppe von Menschen sein, die du je in deinem Leben getroffen hast. Du weißt schon, die irgendjemand jemals getroffen hat. Wir sollten ein so starkes Gefühl der Liebe haben, das sich auf Jesus und seine Liebe zu uns gründet, dass die Leute, wenn sie uns sehen, daran erkennen, dass wir seine Jünger sind. Johannes 13, Vers 35, daran wird jemand erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran werden die Leute es erkennen. Wenn man sieht, wie ihr euch streitet, mir gefällt da die Art und Weise nicht. Ich mag die Art und Weise nicht, wie sie das tun. Ich mag sie nicht. Ich vertraue dieser Person nicht. Ich vertraue dieser Person nicht. Manche Leute machen das sogar mit mir. Sie sagen, weil ich der Neue in der Gemeinde bin, sind sie sich nicht sicher. Ich traue ihm nicht. Wirklich, ja, überprüft. Nicht mich, prüfe dich selbst, prüfe, ob du im Glauben bist, denn ich weiß, dass ich nicht disqualifiziert bin und ich will auch nicht disqualifiziert werden, ich werde weitermachen. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, stellen wir sicher, dass wir in ihm sind, dass wir einander so lieben, wie Christus es von uns erwartet. Und wenn die Menschen in uns hineinschauen, sehen sie, dass wir seine Jünger sind. Wir sollten ein starkes Gefühl der Liebe untereinander haben und uns nicht darüber beschweren, wie die Dinge gemacht werden, wenn sie nicht nach unserem Geschmack sind. Wir dienen einem König, der Könige, der sein Leben hingegeben hat. Amen. Ein Zeichen dafür, dass ihr im Glauben seid, ist, dass ihr euch gegenseitig liebt. Wenn du dich ständig über andere Leute beschwerst, über die Art und Weise, wie diese oder jene Botschaft lautet, oder wie diese Person mit dir gesprochen hat, oder über die Art und Weise, wie etwas gemacht wird, ist es ein Zeichen dafür, dass du nicht im Glauben bist. Nun, es könnte korrekt sein, dass bestimmte Dinge nicht richtig gemacht werden. Es könnte korrekt sein, dass Darren etwas Falsches gesagt hat. All diese Dinge können wahr sein. Aber du musst mich immer noch lieben. Und ich muss dich immer noch lieben. Und du musst immer noch andere Menschen lieben. Es kann sein, dass Gott die Art und Weise, wie etwas in deiner Gemeinde gemacht wird, zum Beispiel ändern will. Nun, das ist okay, aber du hast keine Zeit, du hast kein Recht zu urteilen oder dich zu beschweren oder solche Dinge zu tun. Du hast nur die Erlaubnis oder besser gesagt das Gebot, so zu leben, wie Jesus gelebt hat und zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Amen. Das ist ein Zeichen dafür, dass du im Glauben bist, dass du liebst, wie Jesus geliebt hat. Wenn du das nicht tust, bist du nirgendwo, du bist nicht im Glauben. Und wenn du keine Liebe für andere Menschen hast, die sich in deinem Leben ausbreitet, wenn du nicht diese Liebe für andere Menschen hast, die überfließt, dann stimmt etwas in deiner Beziehung zu Gott nicht. Nun, zurück zum ersten Johannesbrief, den ich als Text benutze, um zu sehen, ob du im Glauben bist. Ich werde jetzt nicht den ganzen Text durchlesen, sondern nur zu bestimmten Versen springen. Aber du könntest es selbst durchlesen, um andere Bereiche und andere Beispiele dafür zu finden, wie es aussieht, im Glauben zu sein. Andere Möglichkeiten, dich zu prüfen und dich zu untersuchen, das geschieht übrigens alles durch den Geist. Benutze nicht deinen Verstand, um dich zu prüfen. Es geschieht durch den Geist. Es geschieht durch ihn. Es geschieht mit ihm. Es ist mit seiner Liebe. Und selbst wenn er dich überführt, solltest du seine Liebe und Freude spüren. Denn er ist ein guter Gott und ein liebender Gott. Amen. Aber achte darauf, dass du es im Geist tust, nicht im Fleisch. Wenn ich also sage, prüfe dich selbst, um zu sehen, ob du im Glauben bist, musst es immer noch bei Gott sein. Aber ich werde hier noch ein bisschen weitermachen. An der Stelle, an der wir gerade aufgehört haben, geht es um das neue Gebot, einander zu lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Und es geht darum, dass das Licht leuchtet. In Vers 9 heißt es, wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wenn du also sagst, du bist im Licht, ich wandle im Licht, Bruder, aber du hasst jemanden oder verachtest ihn, wäre ein besseres Wort übersetzt, wenn du deinen Bruder verachtest, hast du etwas gegen ihn. Dann bist du in der Finsternis. Du kannst nicht sagen, dass du im Licht stehst und deinen Bruder in Christus verachtest. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 10, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wenn du deinen Bruder liebst, bleibst du im Licht und es gibt keinen Grund zum Stolpern. Du stolperst nicht über andere Menschen und auch nicht über dich selbst. Ist es nicht wunderbar, mit solchen Menschen zusammen zu sein? Diese Menschen urteilen nie, sie ziehen niemanden herunter, sie kritisieren nie. Es ist einfach toll, mit solchen Menschen zusammen zu sein, weißt du? Diese Art von Menschen, sie wandeln im Licht, Amen. 1. Johannes 2, Vers 11, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Wenn du deinen Bruder hast, ihn verachtest, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast oder auch gegen deine Schwester, die Geschwister, wenn du etwas gegen jemanden in der Gemeinschaft hast, ist er in der Gemeinschaft der Heiligen und du hältst es ihm vor und der Ärger staut sich auf, dann bist du getäuscht. Du wandelst nicht im Glauben, du bist nicht im Glauben, also sprich das an, kümmere dich darum, vergebe, erhalte Gottes Liebe in dir, die Liebe, die in der Lage ist zu vergeben. Amen. Diese Botschaft würde etwa 4 Stunden dauern, also werde ich nur ein paar wichtige Punkte herausgreifen. Und wie ich schon sagte, kannst du dir 1. Johannes in Ruhe ansehen, um einige andere Dinge durchzugehen. Also in 1. Johannes Kapitel 20, ich springe zu Vers 20, nein, eigentlich fange ich bei 15 an. Hier steht, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht in ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Amen. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt für immer. Du sollst dich also selbst prüfen, herausfinden, ob du im Glauben bist. Liebst du die Welt oder liebst du es, die Dinge Gottes zu tun oder den Willen Gottes zu tun? Wenn du den Willen Gottes liebst, dann wirst du für immer bleiben. Das heißt, du wirst für immer mit ihm verbunden sein. Du wirst für immer in der Gemeinschaft mit ihm leben, wenn du weiterhin den Willen Gottes tust. Aber wenn du die Welt und die Lust der Welt und die Dinge, die du sehen kannst, liebst, ich will das Weltsystem, ich will all die Dinge, von denen die Welt mir erzählt, dass sie gut sind, und all die Dinge, die ich in der TV-Werbung sehen kann, und ich will das beste neue Auto, und ich will das Beste hier, und ich will den besten Job, und ich will mächtig sein, und all diese Dinge. Nun, die Liebe des Vaters ist nicht in dir, wenn es das ist, was du suchst. Lieb nicht die Welt oder die Dinge der Welt. Wenn du im Glauben bist, liebst du weder die Welt noch die Dinge dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass du die Menschen nicht liebst, aber es bedeutet, dass du die weltlichen Dinge nicht liebst. Also weiter zu Vers 20. Dort steht auch, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Deshalb, Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Diese antichristlichen Geister sind in der Welt. Was ich dir sagen will, ist, dass du eine Salbung vom Heiligen Geist hast und alle Dinge weißt. Es gibt eine Menge Täuschungen da draußen. Es gibt viele verrückte Lehren. Es gibt viele Modeerscheinungen und neue Ideen. Und viele, die man als verrückt bezeichnen könnte. Und deshalb sollst du die Salbung des Heiligen Geistes haben, der dich alles lehren wird. Ein Zeichen dafür, dass du gläubig bist, ist also, dass du nicht auf alles hereinfällst, sondern mit dem Heiligen Geist, dem einen in dir, überprüfst, was wahr und richtig ist. Du prüfst die Wahrheit, du prüfst sie mit den drei unfehlbaren Zeugen, du wandelst mit den drei unfehlbaren Zeugen, du lässt dich von ihnen leiten. Wenn du wirklich im Glauben bist, dann hast du die Salbung des Heiligen Geistes und lässt dich nicht mit neuen Ideen, neuen Lehren und neuen Dingen täuschen, die einfach nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmen. Sie sind einfach falsch und böse. Alles, was dich von Christus wegbringt oder dich von der Herrschaft der Führung Christi abbringt, ist ein antichristlicher Geist. Du hast also eine Salbung von dem Heiligen. Du solltest in der Lage sein zu erkennen, was ein antichristlicher Geist ist, wenn du auf die Salbung des Heiligen Geistes hörst, sie wahrnimmst und mit ihr arbeitest und handelst. Es gibt noch viele andere Dinge, die wir besprechen könnten, aber ich werde dir diese Bibelstellen nur kurz sagen, damit du sie dann selbst erkunden kannst. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 28, da geht es um das Bleiben in ihm, dass du Vertrauen haben wirst, wenn er wiederkommt, und dass du dich nicht bei seiner Ankunft schämen wirst. Hab Vertrauen in ihn. Wenn du also wissen willst, dass du im Glauben bist, musst du darauf vertrauen, dass er wiederkommt. Du musst darauf vertrauen, dass du in ihm bist, wenn er wiederkommt. Und dass du nichts zu befürchten hast, wenn er wiederkommt. Brauchst du dich nicht zu schämen. Wenn du im Glauben bist, sollte das auch so sein. Wenn du nicht im Glauben bist, dann bist du nicht zuversichtlich, dass er zurückkommt. Und du bist vielleicht nervös wegen seiner Rückkehr. Komm an den Ort, an dem du aufschauen und dich freuen kannst, denn deine Erlösung ist nahe. Dann heißt es, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Wenn du wirklich glaubst, dass du im Glauben bist und aus Gott geboren bist, übst du Gerechtigkeit. Das ist Gottes Art und Weise, richtig zu handeln und richtig zu sein. Nicht deine Art, richtig zu handeln und richtig zu sein. Es ist seine Art, richtig zu handeln und richtig zu sein. Übe dich in Gerechtigkeit, wenn du weißt, dass er gerecht ist. Das heißt, dass er immer Recht hat, dass er immer weiß, was richtig ist, dass er immer der Richtige ist. Dann weißt du, dass jeder, der Gerechtigkeit übt, aus ihm geboren ist. Wenn ich also wissen will, ob du aus Gott geboren bist, ob du mit Gott im Reinen bist und ob du bereit für sein Erscheinen bist, muss ich nur schauen, ob das, was du tust, gerecht ist. Ist es die Art und Weise, wie Gott es tut? Wandelst du in Gerechtigkeit? Denn er ist gerecht. Wenn du also mit ihm gehst, wirst du in Gerechtigkeit leben. Du wirst die Dinge so tun, wie Gott sie will, in Gedanken, Absichten und Taten. Du wirst seinen Willen in Gedanken, Absichten und Taten tun. Du wirst Gottes Pfaden folgen, du wirst dich auf ihn stützen. Amen. Wenn du also wirklich im Glauben bist, wirst du gerecht sein. Amen. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 3, es geht darum, ein reines und sauberes Leben zu führen. Du wirst dich sauber halten, du wirst dich rein halten, du wirst nah bei Gott bleiben. In 1. Johannes Kapitel 3, Verse 5 und 6, es geht darum, dass die Sünde in deinem Leben abnimmt, umso beständiger du in ihm bleibst, dass die Sünde immer weniger wird und dass du dich von der Sünde abwendest. Dass ihr eure Mitbrüder praktisch liebt, steht in 1. Johannes 3, Verse 14 bis 19. Dass du ein reines Gewissen hast, dass du einen ständigen Sieg in deinem christlichen Leben hast. 1. Johannes 5, Vers 4. Und du verlässt dich auf die drei unfehlbaren Zeugen, über die wir bereits gesprochen haben. 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Dass du dich darauf verlässt, dass Gott dein Leben führt. Also, prüfe dich selbst, um zu sehen, ob du im Glauben bist. Und zum Schluss möchte ich eine Bibelstelle betrachten, die jeder kennt. Es ist Johannes Kapitel 3, Vers 16. Jeder Christ kann das spontan sagen, meistens denke ich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Oder das ewige Leben. Wir wissen, dass das ewige Leben bedeutet, Gott zu kennen. Und wir sind aufgerufen, Menschen zu sein, die mit Gott gehen. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16 heißt es nicht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat. In der Amplified Bible ist das nicht ganz korrekt. Sie haben es nicht richtig übersetzt. Es bedeutet, dass Gott auf diese Weise, es ist ein altes englisches Wort, es bedeutet, dass Gott auf diese Art, auf diese Weise die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Wort glaubt bedeutet nicht nur, dass du an eine Entscheidung glaubst, die du vor vielen Monaten in einem Gottesdienst getroffen hast. Das Wort glaubt ist ein erweitertes Präsens. Wir haben es nicht im Englischen. Vielleicht gibt es ihn in deiner Sprache, aber nicht im Englischen. Es bedeutet etwas, das du jetzt gerade tust. Du glaubst an ihn, aber du glaubst auch weiter an ihn. Es heißt also glauben und weiter glauben. Das ist es, was es bedeutet. Damit hat jeder, der an ihn glaubt und weiterhin an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat und behält. Ewiges Leben. Wenn du das ewige Leben haben willst, musst du immer weiter an Jesus glauben, ihm vertrauen, an ihm festhalten und dich auf ihn verlassen. Du musst dich immer wieder an ihn klammern. Und die Verheißung lautet, wenn du dich weiterhin an ihn klammerst, wirst du das ewige Leben haben. Das Bewusstsein, ihn zu kennen und mit ihm zu wandeln, das unbezahlbare Privileg, mit Gott zu wandeln, in vollen Zügen zu genießen. Amen. Der Grund, warum ich sage, dass es nicht heißt, dass Gott die Welt so geliebt hat, ist, dass die Menschen manchmal einen falschen Eindruck bekommen. Es ist, als ob Gott die Welt so geliebt hätte, als ob Gott ist Liebe. Daran gibt es keinen Zweifel. Gott ist Liebe. Aber er ist auch heilig. Er ist auch rechtschaffen. Er ist auch gerecht. Und die Liebe ist die größte Eigenschaft. Das ist absolut wahr. Aber diese Schriftstelle sagt nicht, dass Gott die Welt so geliebt hat, im Sinne, dass er die Welt so sehr liebt. Es heißt tatsächlich, dass Gott die Welt auf diese Weise geliebt hat. Aber auf welche Weise hat er sie geliebt? Nun, er verweist offensichtlich auf den Vers davor, oder? Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Wort Glauben bedeutet sich festhalten, vertrauen, sich auf etwas verlassen. Es ist beständig, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, das ist die Art und Weise, wie Gott die Welt geliebt hat, genauso wie Mose mit dem Messingstab, mit der Messingschlange daran in der Wüste. Wenn Menschen von den Schlangen gebissen wurden, blickten sie auf diese Schlange, auf diesen Messingstab und wurden geheilt und wieder gesund gemacht. Wenn wir einen Fehler machen, wenn wir ausrutschen, wenn wir versagen, wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher, einen großen Hohepriester, eine sehr gegenwärtige Hilfe, einen vergebenden Erlöser. Wir schauen auf ihn. Wenn du im Glauben bist, wirst du auf Jesus schauen, auf das Kreuz, auf das, was er getan hat, wenn du einen Fehler machst, damit du dich weiterhin an ihn klammerst, ihm vertrauen und dich auf ihn verlassen kannst und die Gabe des ewigen Lebens nutzen kannst. Amen. So hat Gott die Welt geliebt, ähnlich wie mit diesem Stab. Das war Jesus am Kreuz. Also vertraue ihm, geh mit ihm, halt dich an ihm, an ihn. Wenn du im Glauben bist, wirst du das tun. Dies ist nur ein kurzer Überblick über einige Bereiche oder Beweise dafür, dass du im Glauben bist. Prüfe dich also selbst, um zu sehen, ob du im Glauben bist. Tu es durch den Geist. Erlaube Gott, dich zu führen. Und wenn es etwas gibt, das du ändern musst, dann ändere es. Denn jetzt, wo ich das aufschreibe, ist noch Zeit, es zu ändern. Ich weiß nicht, wie viel Zeit noch übrig ist, aber es ist Zeit, etwas zu ändern. Und unser Gott will, dass du es schaffst. Er will, dass die Menschen nicht untergehen. Er will, dass alle zur Buße kommen. Wenn du also bei einigen Dingen, die ich weitergegeben habe, feststellst, das tue ich nicht. Vielleicht klammerst du dich nicht an Jesus. Vielleicht bekennst du deine Sünde nicht. Vielleicht versteckst du dich im Dunkeln oder du liebst deine Geschwister nicht. Vielleicht gibt es noch andere Dinge, die du tust. Wenn du das nicht tust, wenn du diese Dinge falsch machst, dann wende dich an Jesus und mach die Dinge auf seine Weise. Aber prüfe dich selbst, um zu sehen, ob du im Glauben bist. Amen. Amen.
If you want to abide in the Spirit, to grow up as a Christian, and to finish the race set before you, wake up, time is running out. The book from Joseph Hedgecock is written for you. Volume 1 in the Wake Up series gives simple, detailed instructions about how to build solid spiritual foundations and the steps needed to become truly spiritual. It gives practical examples to teach you how to abide in God's presence and enjoy the benefits of your salvation. The body of Christ needs to wake up. Get your copy from Servants of the Lord Ministries today. Imagine being a prisoner when there's actually a way to freedom. Instead of staying in your prison, why not discover God's way of escape? The Guilted Prison by Joseph Hedgecock is a book for those who want to walk with God, for those who want to be free and have no intention of being deceived. It identifies the tactics of the enemy that hinder you. It clarifies how to rescue yourself from obvious and subtle traps. If you walk with the Lord but are not growing as you should, this book will help you overcome your flesh and the devil's excesses. Discover freedom as you walk in the light. This book and others are available from Servants of the Lord Ministries today.